Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt, und einen wunderschönen guten Morgen aus meiner Hotellobby in Seattle. Ja, ein uneinheitlicher Start in den Tag. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe steigen auf das höchste Niveau seit Oktober 2021. Die kanadische Zentralbank überrascht den Markt mit einer erneuten Zinsanhebung, und das macht die Wall Street ein bisschen nervös im Vorfeld der US-Notenbank-Tagung in der kommenden Woche. Eine Pause wird mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen im Juni, aber geht es im Juli dann wieder aufwärts? Das ist das Fragezeichen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir mit den Zinsanhebungen in den USA durch sind. Ansonsten keine wirklich bahnbrechenden Nachrichten an der Wall Street. Es geht eigentlich erst nächste Woche wieder richtig los mit den Tagungen der Federal Reserve, der Bank of Japan und der EZB und natürlich auch mit den Verbraucherpreisen der Vereinigten Staaten am Dienstag. Ja, also die Reise läuft eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Alles sehr anstrengend, aber super, super spannend. Und ich freue mich total auf Dan Niles heute Morgen, der hier auf einer kleinen Insel quasi vor Seattle lebt, dort seit fast 20 Jahren seinen Hedgefonds betreibt. Und wir haben heute also das Thema der künstlichen Intelligenz. Ja, und dann geht es heute Abend, so Gott will, zurück nach New York. Deshalb, weil die Flughäfen aufgrund der schlechten Luftqualität, Waldbrände Kanada, und die Bilder aus New York sind ja wirklich schockierend, muss man sagen. Familie sitzt seit gestern zu Hause. Wir haben keine Schule bei uns in New Jersey, gerade in unserer Stadt. Und wir haben Verspätungen ohne Ende an den Flughäfen. Bin gespannt, ob die heute Abend wieder geöffnet werden, damit ich dann wieder nach Hause komme, ja, vor dem Wochenende. Und morgen wird es dann die Opening Bell, wenn alles klappt, nach Plan laufen. Ja, wir haben richtig Spaß auf der Reise. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Viele von euch werden das wahrscheinlich kennen, wenn man richtig erschöpft ist, richtig müde, aber man schaut so auf den Tag zurück und sagt, Mensch, das war mal ein echt geiler Tag. Und das erlebe ich aktuell. Und mir sind diese Interviews einfach wahnsinnig wichtig, weil ich einmal selbst viel dazu lernen kann und zum anderen auch die Kontakte, die ich über Jahrzehnte in New York aufgebaut habe und an der Wall Street aufgebaut habe, jetzt auch nutzen kann, um euch mal zu zeigen, wie diese Menschen eigentlich ticken, wie die denken. Und ich habe gestern noch gedacht, nach dem Interview mit Marco Papic von der Clock Tower Group, das wir ja in Kürze zeigen werden, die Welt ist so unglaublich klein in den USA, diese Finanzwelt, ja, die kennen sich alle. Ne? Marco kennt Hugh Henry, der Hedgefondsmanager, den wir im September haben werden. Denise Schull kennt Raoul Pal. Raoul Pal kennt alle von denen. Ja? Also die Welt ist so unglaublich klein. Und wenn man einmal quasi den Fuß in der Tür hat und man wird dann weiterempfohlen, kriegt man auf einmal Leute, die man sonst normalerweise eben nicht bekommen würde. Und deshalb investieren wir sehr viel in diese Interviews. Ne? Ihr könnt euch ja selber überlegen, dass ich damit bei weitem nicht auf den grünen Zweig komme. Ne? Aber mir ist es wichtig, an die großen Jungs und Mädels der Branche ranzukommen. An die Ray Dalios, ne, und an die Paul Tudor Joneses, die wir haben. Und da kommt man eben nur dann ran, wenn man sich erstmal etabliert hat und zeigen kann, guck mal, den hatte ich, they'll vouch for you, und dann gehen die Türen da auch auf. Ne? Also wir bleiben am Ball, Kevin und ich, und ich meine, der arme Kevin, der ist auch, glaube ich, vollkommen am Ende nach Europa. Jetzt hat er noch Dreharbeiten in Hawaii gehabt, dann wieder New York, jetzt wieder hier. Ne? Aber Gott sei Dank ist es ja ein junger Hüpfer. Und gibt da Vollgas. So, jetzt habe ich aber genug gelabert. Lasst uns ein bisschen über die Wall Street reden. Ich hatte ja vor meinem Abflug aus New York geschrieben, dass ich meine Short-Position nur auf den Nasdaq etabliert habe, weil die großen Megatech-Aktien eigentlich überkauft sind und ein gewisser Rücklauf jetzt nicht unbedingt erstaunlich wäre. Ich habe gestern quasi während der Dreharbeiten die Hälfte der Positionen geschlossen. Bin jetzt immer noch ein bisschen short, aber nicht mehr so massiv short. Es hat ganz gut funktioniert. Ne? Letzte Woche hat es nicht funktioniert. Ne? Da habe ich den Short-Versuch mal ausprobiert. Das ging einen Tag gut und am nächsten Tag habe ich dann eins in die Fresse bekommen auf gut Deutsch. Ne? Oder wie Mike Tyson mal so schön sagte, es ist gut, einen Plan zu haben, ne? Bis du eins in die Fresse kriegst. Und so ging es mir letzte Woche. Dieses Mal habe ich einen Teil der Kursgewinne mitgenommen und bin gespannt, ob wir, wie es jetzt in den nächsten Tagen weitergeht vor der nächsten Woche. Und ich glaube, man muss sich vor allen Dingen über einen Punkt im Klaren sein. Ne? Also wir sind in einem Nachrichtenvakuum. Es gibt heute keine bahnbrechenden Nachrichten, bei denen man sagen könnte, oh, guck mal hier, und deshalb ist das und das jetzt passiert. Ja? Der Bruttoinlandsprodukt, erstes Quartal Europa runterrevidiert, in Japan nach oben revidiert. Who cares? Ja? Erste Quartal ist ein so dermaßen alter Hut. Wir sind mitten im zweiten Quartal. It's no big deal. Ja? Es gibt zwei Sachen, die im Fokus stehen heute Morgen. Wir hatten die kanadische Notenbank, die gestern nun in der Tat die Zinsen angehoben haben. Damit hatte man nicht gerechnet. Man hatte so ein bisschen befürchtet, das könnte passieren, aber es war nicht die Basisannahme. Ich hatte das gestern schon in der Opening Bell mit erwähnt. Well, die Kanadier haben nach 2 Monaten Pause den Leitzins wieder angehoben. So, die Australier haben uns schon vor gut 1-2 Wochen überrascht, auch mit einer Zinsanhebung. Und das facht jetzt so ein bisschen die Sorge an, dass in den USA das Gleiche bevorsteht. Mittwoch ist die Tagung der Federal Reserve. Was wird Jerome Powell sagen? Und ich kann euch genau sagen, ich meine, ist doch logisch, was er sagen wird. Er wird sagen, wenn er nicht nochmals die Zinsen anhebt, Wahrscheinlichkeit liegt heute Morgen bei etwa 32%, wenn man sich das CME Watch Tool mal anschaut. Aber über 80% Wahrscheinlichkeit Zinsanhebung Ende Juli. Das hat Goldman Sachs diese Woche auch betont. Und dass Kanada jetzt nach 2 Monaten Pause weitermacht, das schürt diese Sorge so ein bisschen an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es gestern gesagt und ich werde das wahrscheinlich noch oft sagen, I don't believe it. Ich glaube es nicht. Weil zum einen ist es natürlich datenabhängig, dessen bin ich mir bewusst. Aber schaut euch die Daten mal an. Wir haben heute Morgen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Sind jetzt auf dem höchsten Niveau seit Oktober 2021. Sind also Zeichen einer Abkühlung. Wir haben heute Morgen einen Bericht bei Bloomberg von einer Firma, von der ich ehrlich gesagt noch nie gehört habe, aber eine Firma, die quasi den Arbeitsmarkt analysiert. Jetzt muss ich mir ganz kurz raussuchen, wie das Ding hier hieß. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich habe so viel Text. US Wage Growth, da sind wir hier. Indeed Hiring Lab. So heißt die Firma. Die berichten also, wir sehen eine erhebliche Abkühlung bei dem Lohnwachstum in den USA. Und wenn diese Trends halten, dann werden wir in 6 Monaten in Sachen Lohnwachstum wieder auf dem gleichen Niveau vor Beginn der Pandemie liegen, 2019. Also ich bleibe dabei. Ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten eine solche Welle an Disinflation, um nicht zu sagen Deflation, sehen, dass die amerikanische Notenbank meines Erachtens sich leisten kann, weiter zu pausieren. Ich lehne mich damit ein bisschen aus dem Fenster. Es ist datenabhängig, I know. Aber wenn man sich die Ergebnisse diese Woche anschaut, auch die Meldungen, gestern der Gebrauchtwagenindex an der Wall Street, der Mannheim Used Vehicle Index, minus 2,7% im Vergleich zum Vormonat, das schreit eigentlich alles so ziemlich nach weniger Inflation. Und man muss sich, glaube ich, als Börsianer über eins im Klaren sein. Das ist erstmal positiv, ne, weil dann auch die Renditen der Staatsanleihen zurücklaufen, aber es ist mittelfristig eben nicht nur positiv, weil das auf die Margen der Unternehmen geht. Ne? Denn wenn man Unternehmen hat, die überwiegend durch Preisanhebungen Gewinne generiert haben und wir sehen weniger Inflation oder meinetwegen auch da dementsprechend weniger nominales Wachstum, dann kann das die Ergebnisse an der Wall Street mit einfangen. Ne? Das ist aber eigentlich eher ein mittelfristiges Thema und kein kurzfristiges Thema. Ne? Das also nur am Rande erwähnt. Also Arbeitsmarkt, erste Zeichen Abkühlung. Wir haben die Gebrauchtwagenpreise, wir haben Lohnwachstum, das abkühlt. Also ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Und ansonsten haben wir ein Vakuum. Wir haben keine großen Nachrichten mehr in dieser Woche. Nächste Woche geht es dann dafür umso mehr los. Wir haben die Verbraucherpreise für den Mai am Dienstag. Wir haben dann die FED-Sitzung Mittwoch. Wir haben die EZB-Tagung, die Tagung der Bank of Japan am Donnerstag und Freitag. Dann geht es also wieder rund sozusagen mit an der Wall Street. Kurz ein paar Unternehmensmeldungen. Wir haben Semtech, Chip-Hersteller mit guten Zahlen und Ertrag pro Aktie lag Umsatz und Margen lagen alle über den Erwartungen und die Prognosen für das zweite Quartal wurden bestätigt. Eigentlich ein ganz gutes Zeichen für die Halbleiterwerte. Wie dem auch sei, sind die natürlich schon extrem gut gelaufen. Und wenn wir einen gewissen Rücklauf sehen, okay, well, wer wird hier überrascht sein? Ne? So, China wächst die Hoffnung auf mehr Stimulus. Die sogenannten Deposit Rates der 6 großen staatlichen Banken wurden gesenkt. Und wir haben super feste Zahlen von Trip.com. einer der größten Reiseunternehmen in China, Umsatz, Ertrag pro Aktien, EBITDA, alles viel höher als erwartet. Auch das nicht wirklich erstaunlich, haben wir doch alles schon mitgemacht. Ne? Die Wirtschaft wird geöffnet von Covid, was passiert? Die Leute wollen raus, die wollen reisen, die Casino-Umsätze ballern durch die Decke. Die Flieger sind voll, übrigens in den USA auch weiterhin. Ne? Flug von New York nach Los Angeles brechend voll, von Los Angeles nach Seattle gestern brechend voll, von heute Abend zurück nach New York City brechend voll. Ne? Also die Fluggesellschaften müssen derart Geld verdienen aktuell. Die Kerosinpreise rückläufig, die Buchungslage stark, also wirklich beeindruckend. Und das sehen wir in China letztendlich gesehen auch. So, aber auch das finde ich sind so, man muss so, look, die meisten Leute, die auf Sendungen gehen oder auch gerade, wenn man im Nachrichtenbereich unterwegs ist, ne, man muss ja immer irgendetwas erzählen. Ich kann ja nicht einfach mich hinsetzen, sagen, Schild aufstellen, guck mal hier, Vakuum und wir sehen uns Montag wieder. Und das ist genau das Problem. Es werden auf einmal Sachen in den Fokus gestellt, die eigentlich gar nicht in den Fokus stellen sollten und die vor allen Dingen aus Sicht des Marktes eigentlich überhaupt keinen Einfluss darauf haben, warum sich jetzt der Markt letztendlich gesehen bewegt. Ich möchte ein paar Sachen noch highlighten. Wir haben Montag die Ergebnisse von Oracle. Wir haben am Dienstag den Analystentag bei Home Depot und dazu heute Morgen positive Analystenkommentare. Und wir haben am Mittwoch einen Analystentag bei BlackRock. Wir haben nächste Woche auch die Ergebnisse von Adobe und zwar am Donnerstag. Und was Adobe leistet im Bereich der künstlichen Intelligenz ist wirklich beachtlich. Firefly, ich sage nur Firefly, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, wie ich, ne, Video Editing zum Beispiel, dann ist das, was Adobe hier zaubert, wirklich beeindruckend. Das sagt heute Morgen auch das Anlegermagazin Barron's. So, ansonsten haben wir, also lass mich bei Home Depot nochmal bleiben, Wells Fargo stuft die Aktie jetzt also, oder bestätigt die Aktie mit Übergewichten, Kursziel steigt auf $345. Und man sagt, dass in den Analystentag hineingehen, das Verhältnis Chance-Risiko bei der Aktie eigentlich wieder eher positiv als negativ ist. Ja? Das könnte also spannend sein, vor allen Dingen, nachdem ja die letzten Zahlen wirklich enttäuschend waren. Kann da Home Depot, sieht man einen gewissen Turnaround, kann man den Markt ein bisschen beschwichtigen, Chance-Risiko also, sagt Wells Fargo, würde da eher wieder in die Karten des Unternehmens spielen. Fisker wird von Wolf Research auf Verkaufen abgestuft, Kursziel nur noch $6. Trip.com, hier steigen die Kursziele bei Barclays auf $49, bei Mitsuo auf $50. Und ich möchte einen Wert nochmal highlighten, Rio Tinto. Und das finde ich spannend. Ich weiß nicht, wer sich noch entsinnen kann. Vor einigen Tagen hatte schon die Deutsche Bank Rio Tinto aufgestuft. Mit dem Hinweis, die Aktie hat 20% verloren in diesem Jahr. Qualitativ sehr hochwertiger Rohstoffwert. Chance-Risiko sind attraktiv. Jetzt kommt also die City und sagt also Gleiches. Die City stuft jetzt auch Rio Tinto auf Kaufen auf und sagt, es gibt, gerade wenn China anfängt, verstärkt zu stimulieren, Upside-Risiko bei der Aktie. Upside-Risk heißt, anders auch formuliert, mögliche Kursgewinne bei der Aktie. Das finde ich spannend, war übrigens gestern auch der Grundtenor von Marco Papic von der Clocktower Group, dass auch diese ganzen geopolitischen Verschiebungen, die multipolare Welt, in der wir uns jetzt bewegen, den Emerging Markets sehr stark in die Karten spielen, vor allen Dingen den rohstofflastigen Emerging Markets. Und man darf eins nicht vergessen, wenn in den USA eine Zinspause eingeleitet wird, viele der Emerging Markets haben nicht die Problematik der Inflation oder haben jetzt schon entweder negative Raten oder kaum steigende Raten. Das heißt, das Zinssenkungspotenzial ist dort auch größer und ist gestiegen. Also das müsste eigentlich auch für Rohstoffe mitsprechen. Der Haken ist natürlich immer, wenn die Emerging Markets anfangen, die Zinsen zu senken, ist das negativ für die lokale Währung. Also da muss man auch beachten, die Währungsrisiken, die damit einhergehen. Aber im Großen und Ganzen müsste das eigentlich in den Emerging Markets mit in die Karten spielen. Amazon will ich kurz noch ansprechen. Das Wall Street Journal berichtet hier, dass Amazon überlegt, also eine werbeunterstützte Version von Prime Video zu etablieren, das vom hauseigenen Streaming Service. Und man überlegt, den werbeunterstützten Streaming Service von Warner Brothers, Max, und von Paramount Plus mit zu integrieren in den Videokanälen von Amazon. Ne? Das ist jetzt nicht wirklich so wahnsinnig wichtig und ausschlaggebend für Amazon, aber die Aktie ist heute Morgen leicht mit auf der Gewinnerseite. So, PayPal, das wird den einen oder anderen noch interessieren. Heute Analystentag bei PayPal. Die Aktie könnte also hier aktiv gehandelt werden. Und ansonsten heute Abend noch die Ergebnisse von DocuSign, aber eigentlich nichts wirklich Weltbewegendes. So, Guys, ich mache jetzt mal Schluss. Viele Grüße aus der Lobby. Wirklich mal ein schönes Hotel, muss man sagen, ne, wenn man sich hier so umschaut. Und Seattle ist schon eine tolle Stadt. Es ist immer ein bisschen bedauerlich, wenn man so wahnsinnig viel unterwegs ist und so rasch unterwegs ist, dass man überhaupt keine Zeit hat, wirklich auch diese Städte mal einzuatmen und auch mitzuerleben. Ne? Seattle hat viel zu bieten und Vancouver ist ja auch nicht weit. Wirklich tolle Stadt auch. Ja, aber so ist es. Ich bin quasi sehr, sehr rasch unterwegs und mein nächstes Leben wird wahrscheinlich das Leben eines Flugbegleiters sein, ne? Denn bin viel unterwegs. Aber in meinem Kopf, also manchmal denke ich schon, ich würde eigentlich gerne mal eine längere Zeit, ich will nicht sagen eine Auszeit nehmen, aber wirklich mal vielleicht 6 Monate lang nur durch die Weltgeschichte reisen und all die Personen interviewen und sprechen, die ich immer mal vor der Kamera haben wollte. Wir bekommen diese Leute jetzt zunehmend und das sind teils wirkliche Brocken. Ne? Also das Format mit Marco Papic wird richtig fett werden. Ne? Wir reden hier über 2 Segmente mindestens und da muss man sich Zeit nehmen, 45 Minuten. Aber wenn man solche Leute mal vor der Kamera hat und man nimmt sich wirklich mal die Zeit zuzuhören, also nicht diese 5 Second Soundbites und 3 Minuten Kurzkommentare, sondern um wirklich mal zu verstehen, wie ticken die eigentlich? Worauf achten die eigentlich? Was bringt mir das? Was kann ich davon lernen? Ja? Das sind Themen, die wirklich, das macht wirklich Spaß, und das Thema der Geopolitik mit einzuordnen und vor allen Dingen, was es eigentlich bedeutet für die Kapitalmärkte. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und in vielen Punkten werdet ihr auch ziemlich staunen, weil Marco wirklich auch auf den Punkt kommt und Aussagen trifft, die man hier in den Vereinigten Staaten sehr, sehr selten hört. Ne? Die Amerikaner sind Patrioten. Aber zum Beispiel die Fähigkeit von Donald Trump, wieder Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Die Vorteile, also nicht nur die Nachteile der Person Trump, und auch, wenn Trump sagt, er könnte den Krieg in der Ukraine beenden, die Ironie ist, auch Marco glaubt, dass das durchaus stimmt, aber aus anderen Gründen als die, die Donald Trump in Erwägung zieht. Ja, also faszinierendes Gespräch auch zu Europa, zur Stellung Europas, zur Stärke Europas und vielleicht eins noch am Rande, das Thema der Populismus. Ne? Auch da, finde ich, hat er eine wirklich sehr objektive und distanzierte Haltung. Ich finde, das fehlt manchmal auch in der Debatte, ne, weil diese Debatten oft so eingefärbt sind. Ne? Und die Kernaussage von Papic zum Thema des wachsenden Populismus, oder ne, also AfD in Deutschland, hohe Quoten mittlerweile, Papic sieht das relativ neutral, weil er sagt, dass, look, schaut man sich die Parteien auch zum Beispiel in Italien mal an, dass selbst Parteien, die sehr extreme Haltungen haben, populistische Haltungen haben, wenn sie einmal im Amt sind, eben nicht wirklich so populistisch handeln können, wie sie tun. Und das ist für mich so einer der essentiellen Sätze des Interviews gewesen mit ihm gestern. Viele machen den Fehler und beurteilen Politik auf der Basis dessen, was Politiker gerne machen möchten. Man muss aber Politik und Geopolitik auf der Basis beurteilen, was Politiker machen müssen. Also im Prinzip die Constraints. Also man kann das Umfeld nicht ändern. Ne? Eine Wirtschaftsgegebenheit, eine materielle Situation oder gewisse Dinge, die das Volk sehen möchte. Das ist eine Gegebenheit, das ist keine Option für die Politiker. Ne? Politik nach außen spricht viel darüber, was man gerne machen möchte, aber zu guter Letzt, was wirklich passiert, ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und das fand ich sehr spannend in den Gesprächen gestern. Ich will jetzt nicht noch mehr weggeben von dem Interview und wirklich klasse Typ. Und jetzt werden wir als nächstes Anfang kommender Woche am Montag oder am Dienstag das Interview mit Klaus Kaldemorgen veröffentlichen, das sehr, sehr interessant ist aus zwei Aspekten. Einmal geht es um den Kapitalmarkt und im zweiten vor allen Dingen um den Prozess. Das wird das erste Interview sein. Dann kommt das Interview mit Dan Niles, den wir heute in Seattle treffen, zum Thema künstliche Intelligenz und Technology. Danach kommt das Interview mit Marco Papic. Und dann gehe ich quasi so ein bisschen, was Interviews betrifft, erstmal in die Sommerpause. So, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Das war's für mich aus Seattle. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.